Herz, ist mir auch leid.
Oh. Oh, ich denke schon.
Das heilt doch. Also, Jenny klingt aus einem anderen Mikrofon. Das ist nicht das Mikrofon.
Das ist nicht meins? Okay. Woher komme ich denn?
Ich nehme an, du kommst aus dem?
Weiß ich nicht.
Oder vielleicht aus diesem hier?
Nee, auch nicht. Test, also, ich test. Bin nah dran. Hallo.
Ja. Ich bin auch nah dran.
Oh. Ich bin weit weg. Ja, toll. Muss ich hier noch irgendwas drücken? Keine Ahnung. Das geht ja gut los.
Wir gucken mal, ob Musik geht. Wir hören mal Schalbor. Übrigens, Kasum Radio hier. Ihr hört gleich noch eine richtige Anmoderation von Genie. Aber bis dahin hört ihr von Schalbora This Rhythm. Natürlich wie immer Creative Commons.
Herzlich willkommen zu Chaos im Radio, der Juni-Ausgabe. Diesmal live aus dem Studio mit ein bisschen technischen Problemen.
Und den knarzigen Stühlen.
Wir haben ein Mikrofon-Ereignis.
Ja, wir haben vier Leute und zwei Mikrofone. Es wird ein bisschen witzig.
Sharing is caring.
Genau. Also heute hier mit dabei mit mir am Mikrofon ist der Cyrox.
Hallo.
Und das andere Mikrofon teilt sich Hannes.
Hallo.
Und Knopfs.
Moin, moin.
Ja, es ist warm, ne?
Na, hier geht's ja.
Das Fenster ist offen, also wenn die Vögel zwitschern im Radio, dann damit es nicht so warm ist.
Das stimmt, ich habe ein bisschen was.
Könnte eine Taube gewesen sein.
Ja, also heute unsere Vorbereitung war eigentlich genial. Wir haben Musik ausgesucht. Und wie ihr wisst, spielen wir im Chaos im Radio immer Creative Commons Musik. Die wir auch schön verlinken und damit wir später keine Anklagen kriegen, das auch alles in Shownotes packen, die bald TM im Internet erscheinen. Ich würde sagen, genau, ich wollte gerne einmal ansprechen, dass wir hier ein tolles Event hatten, nicht für die Öffentlichkeit, aber trotzdem irgendwie doch. Der Chaos-Treff Potsdam hat dieses Jahr sozusagen die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt für die Mitgliederversammlung des Bundes Chaos Computer Club. Genau. Wir wurden gelobt, wie wir das hingekriegt haben. Die haben sich also hier im Freiland getroffen. Für diejenigen, die es nicht wissen, der Chaos Computer Club e.V. Deutschland hat, glaube ich, um die 8000 Mitglieder. Und das ist natürlich im Wesentlichen sind das Menschen, die irgendwie ideell dem Club Geld geben wollen, um damit seinen Zweck zu erfüllen. Das Chaos selber, wie sich alles, was um den Chaos Computer Club herum passiert, nennt, ist vielfältiger, besteht nicht nur aus dem Club, aber nicht nur aus dem Verein, aber der Verein ist sozusagen der rechtliche Rahmen, in dem sich viele Sachen bewegen, weil, naja, irgendwie braucht man halt immer einen Veranstalter, der irgendwo draufsteht und das will man üblicherweise nicht eine natürliche Person machen lassen. Deswegen gibt es also den Chaos Computer Club. Und genau, für den haben wir die Mitgliederversammlung ausgerichtet, haben da ein bisschen mit reingelauscht in die rechtlichen Diskussionen und genau. Es geht in ein weiteres Jahr, Chaos Computer Club. Mehr wollte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Das ist hier gut gelaufen.
Und das Chili war scharf, habe ich gehört.
Das Chili war scharf, ja.
Ich glaube, das Chili war modular. Es war nicht zwingend scharf, aber es war daneben ein kleines Schärfemodul, was ordentlich reingezwiebelt hat, wenn man denn wollte.
Das stimmt. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an die Soli-Kante. Die Soli-Kante ist hier ein im Freiland beheimateter, eine Gruppe von Menschen mit Equipment, die vor allem für soziale Zwecke kochen. Also immer, wenn es darum geht, mal bei den Tafeln zu unterstützen oder wenn die Tafeln auch gerade mal nicht können, dann dann tritt eben die Soli-Kante ran und versucht, Essen zu zaubern. Und die haben dazu einfach unfassbar große Töpfe und unfassbar große Kellen. Wir haben das Video, glaube ich, über ein paar soziale Kanäle geteilt. Sehr, sehr schön, damit zu kochen, irgendwie mal kurz 100 Liter Chili zu machen, war schon sehr spannend.
Ein Erlebnis. Okay.
Genau. Cyrox, du hast Themen. Huch, jetzt muss ich das Fenster zumachen.
Ich habe eine Kreissäge im Ohr.
Ich war mir nicht sicher, was das ist.
Ich hoffe, du hast keine Kreissäge im Ohr. Wir brauchen dich noch.
Ja, nee.
Muss ich eigentlich von vornherein sprechen? Da kann ich auch. Hört man mich hier auch? Ouch. Ja, oder?
Ja. Alles gut.
Man hört rundrum?
Ja.
Was habe ich? Ich bin mir keiner Schuld bewusst, tatsächlich. Was man vielleicht heute tagesaktuell erwähnen kann, heute war der große Start des deutsch-französischen Freundschaftspasses.
Was?
Für Menschen, die ich glaube diesen Monat oder an einem bestimmten Stichtag 18 sind, hatten sie heute die Möglichkeit, sich um einen deutsch-französischen Freundschaftspass zu bewerben, mit dem sie ein bisschen verreisen können. Aber
Dramaturgie.
Wir haben da mal wieder eine Infrastrukturapokalypse.
Oh nee.
Doch.
Das ist ein PHP-Skript.
Man hat eine Bund-ID gebraucht zum...
Aufgrund des großen Erfolges war es wieder so, dass Menschen vor ihren Bildschirmen saßen, stundenlang und tatsächlich sich keinen Freundschaftspass klicken konnten. Also ich habe in meinem Umfeld tatsächlich jemanden, mit dem habe ich ein bisschen Rücksprache gehalten vorhin, der wollte halt einfach mal ein bisschen Urlaub machen demnächst und hat deswegen geschaut, mal diesen Freundschaftspass sich zu holen, aber es war kein Rankommen, sondern du hast unterschiedliche Fehlermeldungen jedes Mal bekommen, aber keine Möglichkeit, dich mal auf eine dieser insgesamt 60.000 Freundschaftspässe zu bewerben.
Das heißt, es gibt immer noch 60.000 Freundschaftspässe zu erwerben?
Also ich weiß es jetzt nicht ganz aktuell, aber es ist einfach wieder mal furchtbar. Ein furchtbarer Messpunkt. Es ist einfach schlimm, dass man es einfach nicht gebacken kriegt. Einfach mal für so ein Event, wo man ja weiß, es werden um 10 Uhr morgens zigtausend Studentinnen da irgendwie davor sitzen und auf F5 drücken.
Mhm. Also ungefähr 60.000 hoffentlich.
Oder mehr, ja, genau. Und das ist einfach ein Armutszeugnis an der Stelle.
Ja, Heise schreibt da auch ganz toll drüber. Sehr pointiert. Soll ich es kurz zitieren?
Ja, gerne.
Auch auf französischer Seite wurden ebenso viele Tickets nach Deutschland vergeben. Dort scheint der Verkauf gelungen zu sein. Ob das an einem geringeren Ansturm liegt oder an einer stabileren Seite, ist unklar. Bezahlt wird das Angebot auf beiden Seiten von den jeweiligen Bundesverkehrsministerien. Also ich finde das schon ein bisschen gemein, so, so leicht gemein. So. Ja.
Ja. Steht da auch noch was dazu, ob die Infrastruktur auch von beiden, also weil das ist halt Deutschland und Frankreich, die teilen sich da halt rein.
Nee, hier steht erstmal nur dazu, dass der Antrag schwerer auszufüllen gewesen sei als ein BAföG-Antrag oder schwieriger zu bekommen als Konzertticket zu Taylor Swift und Harry Styles. ja, und auf bei Twitter regten sich Betroffene sofort auf und scherzen, dass es den Status der deutsch-französischen Freundschaft widerspiegeln würde. Oder den Zustand der Bahn.
Ja, also zumindest von deutscher Seite würde das von der Deutschen Bahn tatsächlich auch die hergestellt, die Infrastruktur.
Ja, und angeblich waren jetzt alle Tickets weg. Keine Ahnung, was jetzt wirklich damit passiert ist. Ob Leute die haben, ob sie sie nicht freigeschaltet haben, das steht hier nicht.
Tja, genau. Wobei ich habe jetzt Ticketverkäufe erlebt, die da irgendwie besser gelaufen sind.
Oh ja.
Ja, schneller.
Und geregelter.
Ja. Und zugänglicher. Man musste nur ein Capture lösen und das war diesmal also wirklich einfach. Ja. Danke.
Möchtest du verraten, um welche Veranstaltung es geht oder nicht?
Ach, ich weiß nicht. Naja, doch.
Muss nicht.
Nee, es gibt da, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Sendung schon angeteasert, es wird ein Camp geben.
Ja. Ja.
Brauchen diese Soundeffekte.
Stimmt, wir haben heute keine Soundeffekte bei.
Nein, wir sind ja auch live. Ja. Wenn, dann Live-Soundeffekte.
Mm. Yay! Dö.
Gut.
Ja. Genau, es wird ein Camp geben. Menschen von uns werden da auch sein.
Ja.
Es wird großartig. Ich glaube, es wird großartig.
Ich hoffe sehr.
Ja, ich auch. Das ist mein erstes. Wir, keine Ahnung. Ja.
Menschen, die da hinfahren, werden ihr Bestes geben, um es großartig zu machen.
Ja, und dieses Jahr haben Menschen potenziell FFP2-Masken und mehr, um sich vor C3-Staub gegebenenfalls zu schützen.
Ja.
Möchtest du erklären, was C3-Staub ist? Die Unwissenden.
Vor vielen, vielen Jahren. Es begab sich zu einer Zeit, da war es 2019. Da war er noch vor einer Pandemie.
Vor Corona.
Da hat er über FFP2-Masken hat dann auch einfach niemand nachgedacht. Es gab sie.
Ja.
Aber sie waren so im Baumarkt und okay.
Ich hätte nicht gewusst, was das überhaupt ist, ob man das essen kann oder so. Ja, nein.
Man hätte es essen können wahrscheinlich.
Es war halt einfach schon 2019 sehr trocken. Und dementsprechend sehr staubig, sodass du, wenn du unter freiem Himmel gearbeitet hast, was du auf diesem Camp zwangsläufig tust, all deine Geräte nach einem halben Tag unter einer dünnen Staubschicht bedeckt sind.
Oh.
Ja.
Mhm. Also man hat sich so, Moment, wen hat man sich gewünscht? Bilder, Bilder, Bilder. Kein Schutz. IP6 irgendwas. Ist okay. Das dann gewesen?
Ah, ach ja. So, diese Norm oder die Klassifikation für, dass es staubgeschützt
ist. Ja, genau. Also so klassisch, glaube ich, bei Steckern IP67 ist dann der gegen Staub und Wasser.
Was hilft denn gegen Staub? Habt ihr denn spezielle Laptop-Cases gehabt oder war es einfach deal with it und das ist halt so?
Deal with it und abwischen.
Ja. Okay. Und hoffen, dass nichts passiert. Und danach wieder mit einem Staubsauger oder Druckluft.
Ja. Und zur Not ein Ersatz-Breadboard dabei haben, wenn man mit Elektronik spielt, weil ich habe tatsächlich auch noch ein halbes Jahr später für mein Erika-Projekt die Sache mit der Schreibmaschine, für die hier schon länger folgen, das war auch mit Staub durchsetzt. Weil diese kleinen Löchlein in diesem Breadboard, in diesem Steckbrett, da war dann halt C3-Staub drin.
Ja, ja, ja. Wobei ich wurde schon letztes Wochenende mit C3-Staub konfrontiert, ohne auf einem Camp zu sein.
Aha.
Mhm. Ich saß so am Ufer der Spree bei Seabase und auch da gibt es C3-Staub.
Ach so.
Ich saß am Ufer an der Spree, da musste ich gerade so spontan an so einen Ärzte-Song denken. Den habe ich wiederum vergangenes Wochenende gehört.
Ah. Oder am Wannsee, je nachdem.
Stimmt. Ja. Nein, also insofern, es wird ein Camp geben, es wird großartig. Ja.
Es gibt noch eine dritte Ticketrunde. Also wer noch keins hat und möchte, also ich kenne noch mindestens zwei Menschen, die da, für die ich mitklicken werde auf jeden Fall.
Ja. Ja. Gut. Genau. Alles weitere, glaube ich, liest man dann auf events.ccc.de, wenn es da noch andere interessierte Menschen gibt.
Ja.
Und
der nächste Set ist am 24.06. um 12 Uhr, das ist ein Samstag.
Genau.
Ja.
Oder man kann von der, ich glaube, was war auf der GPN, sich das Video bei MediaCCC nochmal angucken, wo nochmal schön auseinandergedröselt wurde, wie die Prozesse so laufen.
Ach so?
Ja. Gab es so ein kleines How-To-Camp.
Ja, das ist da auch in dem Artikel auf der Eventseite mit verlinkt.
Ja.
Generell an dieser Stelle wieder natürlich, es gab die Gulasch-Programmiernacht kürzlich, also auch vergangenes Wochenende, meine ich.
Ja.
Und auch da sind wieder sehr tolle Vorträge entstanden, die ihr auf media.ccc.de nachschauen könnt. Mhm. Der Plattform eurer Wahl, wenn ihr Chaos-Content sucht, und zwar guten. Also das ist quasi doppelt gemoppelt, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, gut, gut. wobei GPN war dieses Jahr, glaube ich, nicht so von Potsdam heimgesucht wie im Jahr davor.
Ich glaube auch nicht.
Also, das ist ja nicht schlimm, aber guten Content kann man ja trotzdem
promoten. Ja, klar.
Das stimmt, aber also ich war nicht da, du warst nicht da, du warst auch nicht da.
Ja.
Meine Daten gehören mir, also ich also.
Ach so, ihr wart alle da.
Wir waren alle geistig da, ja, also als Datenreisende sowieso, insofern.
Mhm. Genau, also meine Daten gehören mir auch, aber ich war tatsächlich nicht da, also ist das ja kein Datum.
Das sind Nichtsdaten, ne?
Ein Nichtdatum. Ein Undatum.
Hm.
Na egal. Ich habe ja nicht gesagt, wo ich stattdessen war. Werde ich auch nicht.
Möchtest du denn Daten daten?
Nee. Das ist alles gut.
Ja.
Ja.
Was gab es denn sonst noch so für Veranstaltungen in der vergangenen Zeit? So in Richtung Netz,
politische Sachen. Ach so, Netz und Politik und Juristen
überhaupt
und Journalisten und so.
Ja.
Ja. Es gab, da war ich dann doch da.
Ja. Ah.
Die Republika.
Mhm.
Gab es mal wieder. Die Veranstaltung, die auch in der im Moment letzten im Web veröffentlichten unserer Folgen schön auseinandergenommen ist und dokumentiert ist vom 13.06. letzten Jahres. Da gab es eine schöne Folge über die Republika. Diesmal.
Ach so, du meinst, wo wir erzählt haben, wer da was ist, die Republika.
Genau, richtig.
Ah.
Die Veranstaltung hat natürlich tatsächlich wieder stattgefunden. Die hat sich nicht groß verändert. Es war immer wieder, immer noch die gleiche Veranstaltung mit immer noch der gleichen Mischung an Menschen, die auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat.
Mhm.
Was dieses Jahr anders war, ist, dass kurz vor dieser Veranstaltung die Leute von Global Innovation Gathering in Berlin ihr 10-jähriges Jubiläum gefeiert haben. durchaus groß und ausführlich und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Das war noch eine Veranstaltung.
Jetzt musst du aber erklären, wer da was Global Innovation Gathering ist.
Ui, das würde ich wirklich vorschlagen, dass die Leute mal selber erklären sollten, weil ich bin eine Randfigur in dieser sozialen Bubble und in diesem Verein und ich glaube, da holen wir uns mal einen Interviewgast.
Aber mit was für Innovationen beschäftigen die sich vielleicht dazu irgendwie, also oder was für was, also so ganz, wenigstens, dass man nicht
mit,
ganz...
Mit Innovationen, die so sich in dem Feld bewegen zwischen Open Source, weil das natürlich innovationsförderliches Herangehen ist und ansonsten das Global in diesem Kontext heißt, dass es wirklich sich um globale Entwicklungen dreht, die so vom Flüchtlingscamp in Uganda bis zur Berliner Bubble überall funktionieren und da Dinge zusammenbringen, die sonst vielleicht nicht in Kontakt kommen würden.
Aber eher so technische Innovation oder?
Nicht nur, aber auch.
Okay.
Also das ist ein sehr breiter Innovationsbegriff.
Innovation im weitesten Sinne. Mhm. Okay,
gut. Ja, ich meine, Technik ohne soziale Probleme zu lösen, macht halt keinen Sinn. Und die sozialen Probleme ohne Technik. Und es greift alles ineinander. Und das ist da tatsächlich so alles auf dem Schirm.
Ja, okay, das klingt ja ganz gut. Weil ganz oft, gerade mit so einer Technikbrille, man sieht es immer wieder, gerade irgendwelche Projekte, dass Menschen versuchen, mit ihren technischen Fähigkeiten Dinge und Probleme zu lösen, so vollkommen an den eigentlichen Anforderungen vorbei und vollkommen an irgendwelchen...
Aber ja, technisch schön.
Technisch schön, aber es wird nur nie jemand verwenden, weil es einfach so komplett an der Realität vorbei ist.
Ja, genau.
Wo man's also, ja.
Richtig. Nee, also ansonsten ist das Global Innovation Gathering so ein bisschen ein Dachverband. Also es gibt so die einzelnen Werkstätten wie... Die Machbar in Potsdam zum Beispiel, dann gibt es da drüber so das Netzwerk offener Werkstätten Brandenburg oder BB, was vielleicht auch Berlin-Brandenburg sein könnte. Jetzt komme ich wieder in die Ketzerei rein, Entschuldigung. Und darüber gibt es so den Verbund der offenen Werkstätten oder Open Source Ecology. Und da nochmal oben drüber, um das Ganze weltweit zusammenzubringen mit Organisationen außerhalb von unserem deutschen, westlichen geprägten Sozialgefüge, was wir hier natürlich haben, um das auch mal mit global eben zusammenzubringen, da ist das dann nochmal so ein Dachverband.
Ja, okay.
Aber das ist mit Sicherheit nur ein kleiner Teil dessen, was die machen. Ich jedes Mal, wenn ich damit zu tun habe, bin ich wieder erstaunt und hinweggeblasen, was da alles an Energie entsteht und was da alles umgesetzt wird.
Ja.
Deswegen wäre man ein Fall für so ein Interview-Gast.
Klingt gut.
Wollen wir mal ganz kurz Musik spielen?
Das können wir aber doch gerne tun.
Bestimmt Tolles gefunden, wo ich noch nie reingehört habe, aber es ist auf Platz 9 der diesmonatlichen FMA-Charts, FMA. Und wir hören jetzt Quiet Motion von Fignomo, Creative Commons Lizenz. Ich guck dann
das
nach,
nächste Mal zum Reinhören. Ich habe hier so einen PFL-Knopf. Ich weiß zwar nicht, was passiert, wenn ich da drauf drücke, aber
wir Projekt fahren volle Lautstärke, wenn, PFL.
Wenn das jetzt pre-for-listen.
Das ist jetzt bestimmt hier ein 15 Sekunden langer Track. Wir werden es sehen.
Ja, lass laufen. Thank you. Ja, da sind wir wieder.
Ja.
Und wir haben inzwischen mit Pre-For-Listen experimentiert. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört.
Wenn ihr es doch gehört habt, dann schreibt uns doch an radio@ccc-p.org oder ihr schreibt uns auf mastodon@ccc.p@chaos.social oder ihr hört uns einfach weiter still zu, jeden zweiten Monat, Montag im Monat von 21 bis 22 Uhr auf UKW 90,7 MHz in Potsdam oder in Berlin auf 88,4 MHz oder, wie mir hier live auf den Ticker geschrieben wird, auf DAB+.
Ja, ganz neu.
Genau.
Ja.
Genau. Und offensichtlich sind wir da wahrscheinlich in irgendeinem Kombi-Sender.
Genau,
also RBB.
Genau, also schaut mal, ob ihr sowas findet wie Radiokombinat Brandenburg. Wenn ihr das nicht findet, dann schaut mal, ob ihr FR-BB und 24-3 findet. Ist ein bisschen kryptisch,
nein, aber
FR-BB für Freies Radio Berlin-Brandenburg vermutlich.
Und nur Brandenburg.
Ja, das kann sein. Das weiß man immer nicht so genau. Wir hatten es ja gerade schon bei dem Netzwerk offener Werkstätten. Ja. Aber genau, das heißt, wir sind potenziell auch im Digitalfunk jetzt zu hören, was ich eine schöne Neuerung finde tatsächlich. Ja, ja. Insofern.
Modern Times.
Ja. moderne Zeiten gibt es teilweise auch bei der einen oder anderen Wahl. Zum Beispiel in Österreich, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da hat Excel eine sehr wichtige Rolle gespielt bei einer Wahl, nämlich beim Vorsitz der SPÖ. Da wurde kürzlich ein neuer Vorstand gewählt und da gab es ein kleines Malheur mit Excel. Nämlich hat man da nach 2-3 Tagen festgestellt, huch, derjenige, den wir da gekürt haben als neuen Vorstand, ist gar nicht gewählt.
Oh.
Da wurden ein paar Stimmen falsch zugeordnet. Huch. Und das alles, weil da in Excel wohl was schiefgelaufen ist.
Hatte da vielleicht jemand was eingetragen, was so ähnlich wie ein Datum aussehen könnte?
Ja, nein, man hat irgendwie Stimmen vertauscht beziehungsweise in die falsche Spalte eingetragen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz so auf dem Schirm, die Details, aber Excel und die Bedienung davon war schuld und offenbar gab es kein mindestens mal 4-Augen-Prinzip, was bei so einer Wahl echt anzuraten wäre, weil ja rechnen kann Excel, aber dass das auch das Richtige tut, da sollte man schon noch mal drauf schauen. Also,
ach wei.
Insofern, ja, Excel entscheidet demokratische Wahlen. Ja, das vielleicht nur mal ganz kurz als kleiner Zwischenteaser. Ansonsten gab es jetzt auch in den vergangenen Tagen eine Veröffentlichung einen Artikel von netzpolitik.org, wo es vor allem so um Tracking ging. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, so Werbetracking. Da hat man nämlich mal weggefunden, was für tolle, spannende Kategorien es da so teilweise bei den Unternehmen gibt, über die man Werbung kaufen kann. Ich muss mal ganz kurz mal schauen, und sind nämlich gerade ein paar Links hier gerade spontan abhanden gekommen. Aber das ist nicht, das ist nur mäßig schlimm. Jetzt habe ich aber wo ist es denn? Na. So viele Links.
Soll ich hier mal einen kurzen Einwurf machen? Ganz anderes Thema, was mir am Herzen liegt und ich weiß, euch auch. Wir sprechen hier gerne mal über so klein und große Katastrophen, wenn das Stromnetz ausfällt oder irgendwo die Frequenz sinkt oder steigt über irgendwelche Toleranzschwellen hinweg und dann wird abgeworfen. Lastabwurf, ne?
Ja.
Knobs, dein Lieblingsthema. Dinge, die da immer wieder durchaus auch mit dazukommen, ist der Katastrophenschutz. Kürzlich jährte sich auch das Zugunglück von Eschede zum 25. Mal. Auch da gab es wieder sehr viel, also ich empfehle nur jedem diesen Wikipedia-Artikel, ja, was damals passiert ist, wie das aufgearbeitet wurde und vor allem, wie uns die Ersthelfer und alle, die mit Feuerwehr und Katastrophenschutz im Allgemeinen beschäftigt sind, da waren also beim Zugunglück von Eschede über 1900 Helfer vor Ort. Und ja, auch an dieser Stelle irgendwie nochmal, ja, herzlichen Dank an alle, die sich da in dem Bereich engagieren. Da gibt es natürlich irgendwie Berufsfeuerwehren und das THW hat auch ein paar hauptamtliche Mitarbeiter, aber es wird
ganz, ganz wenige.
Ganz wenige. Es wird getragen von Ehrenamtlichen. Ja. Und die wurden auch in Potsdam geehrt letzte Woche zum Jahresempfang der Stadt. Das ist eigentlich ein Neujahresempfang, aber den gab es wegen Pandemie jetzt eine ganze Weile nicht und er wurde jetzt zum ersten Mal wieder nach der Pandemie im Sommer gemacht und wurde einfach umgetauft auf Jahresempfang. Und da durften sich vor allem die auch am Aufbau der Impfzentren beteiligt waren, was eben auch zum großen Teil eine ehrenamtliche Geschichte war, ja, durften sich da als Stadtbuch eintragen. Und da waren, nur um mal hier so ein bisschen Name-Dropping zu machen, natürlich das THW dabei, DRK, die Telefonseelsorge, die in der Pandemie natürlich auch super, super gut besetzt war und super beschäftigt war. Die DLRG war dabei, das Deutsche Rote Kreuz und sicherlich noch viele andere. Ja, die Tafeln hatte ich vorhin schon mal hier irgendwie genannt, die also immer wieder Rollen spielen, wenn es um Katastrophenschutz geht und ja, die wir eigentlich auch nie vergessen sollten, ne? sind immer irgendwie dabei und kümmern sich darum, dass keiner ertrinkt oder dass, wenn Not am Mann ist, Hilfe da ist. So, das war mein Füller.
Nochmal ein Shot. Hast du deine Schubladen wieder gefunden?
Ich habe meine Schubladen wieder gefunden. Also es sind ja gar nicht meine, es sind ja die von den Werbetrackern. Die habe ich wieder gefunden. Es sind tatsächlich einige. Ja, netzpolitik.org hat da so ein paar Highlights rausgesucht.
Ich habe schon die Überschrift gelesen.
Zum Beispiel eine, die man als fragile SeniorInnen übersetzen kann. Also, ja, SeniorInnen, die über 65 sind und ja, ich meine, man kennt es ja, so diese Butter- und Kaffeefahrten, wo man Leute mit hinnehmen kann, das kann man auch im Internet tun. Es gibt dann aber zum Beispiel auch so bei einem anderen Anbieter namens Nielsen zum Beispiel, ist auch so ein großer Player im Werbebusiness, Shopping-versessene Mamas, ja, also die kaufen dir alles weg, vermutlich. Dann kommen wir mal zu so anderen Dingen, die vielleicht auch ein bisschen...
Auch shoppen? Na egal.
Shoppen? Ich weiß nicht, aber so zumindest, also schon auch sehr sensibel sind, also Abhängige von Opiaten. Mhm. Okay, gut, ich meine, gerade in den USA sind das ja durchaus einige, das kann ja durchaus eine relevante Zielgruppe sein, man fragt sich dennoch nur, wofür jetzt eigentlich genau, warum muss das irgendjemand wissen? Warum will das auch irgendjemand wissen?
Noch mehr Drogen, André.
Ja, ich sag's ja, Shopping.
Ja. Man kann sich auch deutsche SoldatInnen, also...
Ist das an der Stelle jetzt gegendert oder sind es tatsächlich SoldatInnen gemeint?
Also original in diesem Artikel, den es da auf Netzpolitik gibt, gibt es immer so die Entsprechung, also das englische Original. Dort ist es dann German Military.
Ah ja.
Und insofern, ja. Sind Menschen jedes Geschlechts da mit gemeint, denke ich.
Ja.
Dann gibt es auch sowas wie Menschen, die weniger Tabak konsumieren wollen. Kann man ja auch mal.
Ja.
Also.
Das ist ja irgendwie sinnvoller als Opiate.
Ja.
Gibt bestimmt auch eine Schnittmenge.
Alles ist relativ. Dann hat man noch sowas wie Essstörungen. Finde ich jetzt auch sehr privat und ist ja eigentlich auch schon sehr, also ja, auch sehr gesundheitsbezogen. Also da sollte man schon echt gucken. Vor allem, wie gesagt, man wird ja dann im Zweifel in diese Segmente reingeworfen aufgrund von irgendwelchen Messpunkten. Mhm. Hat da halt wenig Möglichkeiten, da irgendwas dagegen zu tun.
Da sind die Scrolling-Algorithmen der Schufa richtig transparent dagegen.
Ja, und die sind ja nicht wirklich transparent. Genau, ja. Dann gibt es auch noch so Segmente, wo Leute in Kategorien gepackt werden. So von wegen Leute, die bestimmte Artikel oder bestimmte Kategorien besonders oft kaufen. Mhm. Zum Beispiel
Schwangerschaftstests.
Ja, genau.
Oh, das ist ja gemein. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Gründe, warum man nicht, also warum man oft Schwangerschaftstests kauft.
Ja,
das ist.
Da kann man ja schön Geld mitmachen. Kaufen Sie dieses Vitaminpräparat und dann klappt es das nächste Mal. Hm. Oder so.
Ja. Genau, und ja, ich meine, gerade auch dieses ganze, das ganze Thema rund um Schwangerschaften ist ja eh auch dann recht schnell ein hochpolitisches Thema, gerade zum Beispiel in den USA, aber nicht nur da, wo es halt dann ja zum Beispiel auch das Thema von Abtreibung und ein einfacher Zugang dazu auch ein großes Thema ist. Ja? Also man könnte durchaus anhand von solchen Kategorien, die irgendwas mit Schwangerschaft zu tun haben oder irgendwelche Kaufhistorie, könnte man durchaus da auf die Idee kommen, da verstößt jemand gerade gegen Gesetze, nur weil er oder sie einfach ein freies, selbstbestimmtes Leben leben möchte. Hm. Und dann wird es halt auch relativ schnell, relativ schwierig.
Die nächste Überschrift musst du mir erklären, das verstehe ich nicht.
Ich glaube, das versteht kaum jemand.
Ja. Die nächste Überschrift heißt da Viagra, ungesunde Orte. Also da wird irgendwie ein Interesse für Viagra zusammengeworfen mit Unhealthy Place Visits, also irgendwas mit Besuche an ungesunden Orten.
Also beim Fastfood-Händler des geringsten Misstrauens oder so.
Das ist durchaus eine zulässige Interpretation dieser Worte, denke ich mal.
Ja, aber hier unten steht auch drin, dass es nur die Kategorie von einem Kunden aus Großbritannien ist, der selber diesen Namen bestimmt hat. Also nicht alle Werbekunden haben auf dieses Segment Zugriff. Das ist ja auch
also die Werbekunden.
Die auch alle anderen Kunden, also die Werbung platzieren wollen wir nicht, oder? Also es hat doch nur einer davon, das Custom Segment.
Na, Werbekunde ist ja an der Stelle ein Unternehmen, das Werbung schalten oder weiterverkaufen will. Und dann da also ein Kundensegment aufgemacht hat, so okay, irgendwas mit Viagra und irgendwas mit ungesunden Orten, habe ich jetzt mal das flapsig zusammengefasst. Ja, also, Also ich meine, der Fantasie sind da natürlich keine Grenzen gesetzt bei dieser sogenannten Kundensegmentierung, worüber wir letztendlich gerade sprechen.
Offensichtlich, ich meine, ich finde die nächste Segmentnummer spannend. Die ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stellig. Ich meine, wie viele Segmente gibt es denn da insgesamt oder wie viele Schubladen?
Oh, Segmente gibt es sehr viele. Achtstellig. Also ich meine, wenn du jetzt mal mit modernen, ich kenne halt nur so, wie Segmentierung in Brace oder so funktioniert. Also ist auch so ein Werbetool. Mhm. Ich weiß nicht, von woher die Daten hier sind. Fängt ja einfach an mit Alter und Geschlecht und so weiter. Dann gibt es halt diese aktiven Nutzer. Dann ist halt so danach Geo-Informationen und so. Und je mehr Verhaltenspunkte du reinmachst, desto mehr Segmente kannst du halt auch machen. Ne? Also,
naja.
Ja.
Na gut.
Also alles Mögliche, was Daten sind, kann ein Segment werden quasi.
Es wird tatsächlich nicht schlechter, es wird immer besser.
Wie man es nimmt wahrscheinlich. Aber ja, also es gibt auch eine...
Nochmal zwei gute Gegensätze.
Ja, ja, genau. Es gibt
die sollten wir paaren.
Nee. Lieber nicht.
Welche denn? Um welche Segmente geht's denn?
Ich lese hier gerade, ich komme immer zu kurz, also auf Englisch General Attitudes, I generally get a raw deal out of life. Das ist für eine Werbekategorie für Leute, die sich eher als Verlierer am Leben sehen. Das kommt mir auch sehr gefährlich vor, weil ich glaube, diese Leute sind bestimmt auch besonders anfällig für bestimmte Sachen oder für...
War es doch bestimmt nicht für irgendwelche Verschwörungserzählungen oder irgendwelche Prepper-Material. Nein, nein. Oh, Schusswaffen würden sich vielleicht... Nein, lassen wir das lieber. Wir wollen hier niemanden auf Gedanken bringen. Es gibt sowieso viel, viel zu viele Schusswaffen da draußen. Also, aber ja, also meine Assoziationen sprudeln gerade über, aber es sind jetzt nicht die besten Assoziationen.
Nee.
Und die schönere Kategorie ist leidenschaftliche LiebhaberInnen, oft Englisch Passionate Lovers, was aber irgendwie dann auch wieder, wo wir gerade das Thema Abtreibung in den USA hatten, ist ja auch wieder so eine könnte politisch auch wieder etwas doof sein. Also das, die scheinen anscheinend ein bisschen mehr Spaß im Leben zu haben als die Kategorie davor, aber also, ja.
Ich frage mich an der Stelle, wie die Leute in diese Kategorien reinsortiert werden.
Na, wahrscheinlich, wenn du mal irgendwie was auf Amorelie gesucht hast, Eis.de, keine Ahnung.
Power-Shopper in...
Schwangerschaftstest und Kondome. Was für eine Art von Podcast machen wir hier gerade eigentlich?
Ein Technik- und Aufklärungspodcast. Also...
Ja, passt, ne?
Ja, also ich meine, am Ende des Tages geht es ja dann wieder darum, also zum einen großer Appell an so Datensparsamkeit, ja. Je weniger Daten von euch anfallen, je weniger Cookies ihr zulasst, ja, es ist schwierig mit diesen ganzen sogenannten Dark Patterns, mit so, es ist immer am einfachsten, allem zuzustimmen, ja. Mhm. Aber es ist auch vielleicht nicht ratsam und ja, man wird dann halt bei diesen ganzen Werbetrackern und in diesen ganzen Werbenetzwerken aufgrund von verschiedensten Messpunkten, wir haben es ja gerade gehört, dann teilweise in halt solche Kategorien reingedingst.
Wobei ich mich ja schon frage, wie man dem entgehen kann und soll. Ich meine, darf ich jetzt Dinge, die ich mir gerne kaufen möchte, nicht mehr kaufen, weil ich sonst in eine Kategorie reingeschwupst werde? Ich meine, ich kaufe mir das Ding und bums, bin ich drin.
Du könntest ja mal eine DSGVO-Anfrage stellen an den entsprechenden Shop.
Also ich glaube nicht, dass der Shop das Problem ist. Ich glaube, das ist dieses ganze Weitergehende mit den ganzen Tracking-Pixels und so, dass halt so viele Leute Tracker und sowas verwenden, dass sie das dann alles so im Hintergrund austauschen. Deswegen wissen die das ja erst.
Auch da kann man an die entsprechenden Tracker eine DSGVO-Anfrage stellen. Da gibt es, hatte ich gestern noch gesehen, Link ist hier auch gerade leider entfallen, aber können wir dann noch nachliefern. Gibt es auch von netzpolitik.org noch einen anderen Artikel, wo mal drin steht, ja übrigens, man hat das Recht, einmal im Jahr bei jedem Unternehmen, wo man denkt, die könnten Daten über mich haben, eine DSGVO-Anfrage zu stellen und das kann man mal tun.
Ich würde mal ganz pragmatisch sagen, man könnte mal einen Shopbetreiber appellieren, vielleicht den ganzen Schlamms nicht zu verwenden. Ich meine, kostet das den Shopbetreiber Geld, wenn er Werbetracking nicht verwendet?
Zum Beispiel, also der Klassiker wäre...
Naja, also ja, wenn du Werbetools nimmst, kosten die Geld. Also klar, genau. Also jede Firma zahlt halt irgendwie... ich weiß gar nicht, wie das so richtig funktioniert, aber die zahlen halt dann irgendwie einen festen monatlichen Betrag oder nach Datenpunkte, je nachdem, wie viel sie damit interagieren mit den Daten. Also ja, es kostet Geld, aber oft ist es halt so ein ganzes Komplettpaket halt. Also auch wenn du nur eine Push-Notification an deine Nutzer in eine App schicken willst oder so, geht das dann auch über solche Leute. Und also das ist halt ein Gesamtpaket mit E-Mail-Marketing, Push-Notification, Tracking irgendwo im Web und so. Und das ist halt ein großes Paket.
Das heißt, wenn ich als Shop-Betreiber nicht meine Kunden in diese Kategorien der Werbetracker-Leute reinschubs, dann kriege ich auch meine Werbung nicht ausgespielt. Und dann kann ich keine Mailinglisten versenden und so. Weil ich meine, ich bezahle jemanden, der die Daten meiner Kunden nimmt und daraus irgendwas macht.
Veredelt.
Ja,
der ist genau. Veredelt.
Aber was bringt mir das als Shop-Betreiber?
Der Marketinggedanke dahinter ist, dass du zielgerichtet Werbung ausspielen kannst und deine Verkäufe und deinen Absatz erhöhen und dementsprechend dein
Gewinn. Ich glaube, dein erster Gedanke geht vermutlich in die Richtung, die ich auch vermuten würde. Also du kaufst ja halt das Komplettpaket, weil du eigentlich nur ein Feature willst. Ich denke die ganze Zeit an meine Backup-Software für Windows. Es gibt ja auch keine Backup-Software mehr, die nicht irgendwie ein Malware Schutztool mit drin hat, was ich nicht haben will.
Doch. Tag.
Da. Entschuldigung.
Haben wir Popschutz?
Ja, wir haben Popschutz drauf.
Also, ich würde halt schon gerne das Gesamtpaket Backup mit und ich möchte gerne auch betreut werden und bezahle dafür auch gerne Geld und hätte auch gerne Cloud und Krams. Aber ich will noch keinen
Backup vom Backup.
Ja, aber ich will keinen Malware-Scanner, weil, nee.
Nee.
Und ich möchte halt auch nicht, ich finde auch nicht, dass das in dieselbe Kategorie gehört. Ja, Leute, die sich darum kümmern, dass meine Daten gespeichert werden sollen, sind nicht zwangsläufig Leute, die sich damit auskennen, wie sie Viren auf meinem Rechner suchen.
Das sind auch nicht zwingend die Leute, die mit Standardpasswörtern, mit oft verwendeten in meinen ZIP-Dateien gucken sollten, was denn da so drinsteht und ob da nicht vielleicht doch nochmal eine Malware.
So ist es genau. So, und ich habe da schon verschiedene Hersteller halt angeschrieben und gesagt, ich würde ihnen mehr Geld geben, wenn sie mir weniger Features verkaufen. Mhm. Und die sagen mir aber alle, ja, nee, unsere Kunden wollen das.
Ja.
Und also, ich denke mir, so entsteht auch so ein Werbeschnulli.
Ich habe jetzt gerade keine Quelle vor der Nase dazu, aber es war tatsächlich so ein Ding, wo ich glaube, in einem Azure, Microsoft Cloud herauskam, dadurch, dass plötzlich Malware-Meldungen kamen über Dateien, ZIP-Dateien mit einem Kennwort davor. Und zwar von einem Sicherheitsforscher, der irgendwo eben in so eine Cloud seine Daten reingeworfen hatte und dann plötzlich Malware-Meldungen für seine Dateien, die eigentlich ein Passwort davor hatten, kriegte. Mhm. Und da kam dann so ein bisschen raus, dass offensichtlich Diensteanbieter Standard-Passwortlisten gegen solche ZIP-Dateien werfen und mal gucken, was da so drin ist. Und das fand derjenige dann nicht so amüsant.
Mhm. Aber das ist doch Dienst am Kunden.
Ja, aber halt wieder dieser ungewünschte Dienst am Kunden. Also der Beste aller Willen.
Na, und es ist vielleicht auch ein Dienst für andere Dienste. So Geheimdienste
Ja.
Weiß man nicht, ne? Aber
ich meine, wenn es Sinn und Zweck ist, Viren zu eliminieren und diese Malware aus Dateien von unbedarften Kunden rauszukratzen und den unbedarften Kunden zu sagen, du hast da Vorsicht, pass auf, mach diese Datei nicht auf. Und dann ja okay, aber ich meine, wie möchte dieser Dienst jetzt zwischen dem Sicherheitsforscher, der eigentlich nur seine ganzen Samples von einem Kram da hinwerfen will und speichern und archivieren, von einem normalen Kunden, der vielleicht nicht so versiert ist, unterscheiden?
Ja, also vor allem man möchte halt explizit dem vielleicht zustimmen wollen und nicht einfach so, ja, wir tun das für dich als Feature.
Ich meine, alternativ könnte man diese Kunden ja auch in Kategorien einsortieren.
Ja. Wir wollen doch hier nicht Leute auf dumme Gedanken bringen. Ja. Vor allem welche, die was mit Tracking zu tun haben.
Jeder dumme Gedanke wurde schon gedacht.
Ja, aber ich meine, diese ganzen Tracking-Sachen haben halt ganz klare betriebswirtschaftliche Vorteile für die Firmen. Es würden die es nicht machen. Also stell dir vor, es ist der 1. Januar und du willst fit werden und jetzt kaufst du irgendwie so eine App oder so. Und dann ist ja schon irgendwie wichtig, guck dich da, ist auf der Paywall ein Bild von Mann und einer Frau zum Beispiel. Oder ist es eher in deiner Lebensrealität oder halt nicht? Bist du eher so richtig fitter Mann, der noch so ein richtiges Sixpack haben möchte? Oder also, bist du eher so der Typ, ach, ich will mich überhaupt bewegen und so?
In meiner Lebensrealität, wenn ich am 1. Januar fit werden möchte, dann sollte ich rausgehen und durch die Gegend laufen.
Ja,
und
aber nicht eine viele App installieren. Menschen kaufen dafür Dinge. Genau. Aber ich meine halt, ist ja ganz viel mit Personalisierung und so. Und dann kannst du noch kannst du ja noch mehr Daten reinschmeißen. Wenn du Shopify-Shop hast oder so, kannst du auch noch in die Daten reinschmeißen, dann weißt du auch, welche Leute ganz viel kaufen und was sie wahrscheinlich noch nicht haben, weil du hast noch keine History dazu, was sie schon haben. Da kannst du noch genauer ihnen sagen, was sie vielleicht auch brauchen und so.
Ich habe dazu, Entschuldigung, ich muss diesen Gedanken mal teilen.
Ja, mach mal.
Das ist ja eine dieser paradoxen Entwicklungen, also beim Abnehmen, ja, viele Leute gehen ja Fahrrad fahren. Und bevor sie Fahrradfahren gehen, kaufen sie sich aber erstmal Dinge, um das Fahrradfahren leichter zu machen. Also ein teures Fahrrad und Dinge, die man beim Fahrradfahren anzieht und so. Und denke ich mir immer, ja, aber wenn du halt Fahrrad fahren willst, um abzunehmen, dann nimm doch ein möglichst altes, schweres Fahrrad. Dann musst du auch nicht so weit fahren.
Das geht dann aber vielleicht auch auf die Gelenke. Also man muss da schon auch ein bisschen schauen.
Ja, aber nur ein bisschen.
Fährt man halt nicht so weit mit dem schwereren Fahrrad und dann geht es auch wieder nicht auf die Gelenke.
Mhm. Aber um vielleicht jetzt nochmal ganz kurz das Thema abzuschließen mit dem Werbetracking und den Daten, die da anfallen. Also genau, schaut mal auf netzpolitik.org, was sie da an Artikeln hatten jetzt neulich. Schaut auch mal auf datenanfragen.de. Dort könnt ihr nämlich mal gucken, okay, bei welchen Unternehmen habe ich alles einen Account und wo kann ich auf welchem Wege mal eine Datenauskunftsanfrage mal hinschicken. Da ist nämlich so eine schöne Datenbank und ich glaube, ihr könnt euch da auch eure Anschreiben auch vorgenerieren lassen.
Oh.
Und wo wir ja teilweise auch so bei Geheimdiensten und anderen Behörden waren, gibt es auch noch die Seite datenschmutz.de. Dort könnt ihr mal, dort kriegt ihr ein paar Infos. Ich meine, heutzutage, ja, letzte Generation und Co. Ist jetzt gar nicht mehr so weit her. Die ganze Kriminalisierung, die jetzt gerade so stattfindet. Es lohnt sich manchmal, gerade wenn man ein bisschen aktivistisch unterwegs ist, vielleicht mal zu gucken, welche Daten habt denn die Polizei so über mich? Aber lest euch da mal die Datenschmutz durch. Da gibt es ein paar Hinweise, wie gesagt. Ansonsten hätte ich hier noch eine Sache für die Menschen, die noch mal wieder was zu ChatGPT mal haben wollen. Und ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erwähnt habe. Ich habe ja tatsächlich mir auch das zum ersten Mal helfen lassen beim Coden. Das hat tatsächlich funktioniert. Aber es ist Vorsicht geboten. Ich bin jetzt nämlich neulich über einen Artikel gestoßen, wo es darum geht, Menschen fragen Large Language Models, also wie ChatGPT, wie man Code schreibt.
Da habe ich auch gleich noch einen.
Dieses Modell empfiehlt halt so Software und Pakete, die man sich halt so installieren kann. Und man weiß ja, da wird ein bisschen halluziniert. Manche Pakete gibt es vielleicht gar nicht. Okay, dann nimmt man halt das, was es dann halt gibt. Wenn aber vorher noch ein Angreifer oder mehrere dann mal so ein bisschen auch mit ChatGPT rumgespielt haben und mal so geschaut haben, na, was für Paketnamen kommen denn da so raus? Die gibt es noch nicht. Die können wir doch mal registrieren. Können wir da eigene Pakete reinpacken? Und dann können wir auf den Rechnern von Menschen Schadsoftware dadurch installieren. Und genau das, genau dieses Eingriffstor wurde in einem Artikel jetzt mal aufgegriffen. Also das ist, ja.
Also das ist ja schon ein sehr, sehr komplexes Einfallstor. Ich hatte heute, war ich mit einem anderen Einfallstor konfrontiert. Man kann ChatGPT natürlich nicht nur nach Code fragen, sondern auch nach zum Beispiel Schaltungen. Und das kann voll nach hinten losgehen. Es wurde gefragt und es wurde die Schaltung aufgebaut und zum Glück stand ich daneben. Ich habe verhindert, dass es anfängt zu brennen. das, was da vorgeschlagen wurde von ChatGPT, wäre keine gute Idee gewesen. Sprach der Elektroingenieur daneben.
Das ist halt oft so, ne? Das klingt halt so überzeugend wie so eine Laberbacke und du denkst halt, ja, macht Sinn und dann macht es aber auf keinen Sinn. Quellen sind erfunden, die Bücher gibt es gar nicht. Genau. Und dann brennt's.
Also dann doch lieber wie im Physikunterricht damals den Aufbau erstmal von einer fachkundigeren Person sich anschauen lassen.
Ja, beziehungsweise auch mal versuchen, den Aufbau zu verstehen.
Ja, selber nachdenken.
Ja, da gibt es so ein schönen Podcast.
Hilft auch bei Code. Gleich. Hilft generell im Leben.
Ja, richtig. Da gab es einen schönen Podcast, wo ein bisschen drauf eingegangen wurde, also ich glaube ein kurzer, 20 Minuten, was ChatGPT nicht leisten kann. Und zwar kann ChatGPT einfach nicht leisten, diesen Prozess des Denkenlernens. Und das Lernen als Schüler gerade in Klassen ist ja nichts anderes, als dass ich den Prozess lerne, wie kann ich mir Wissen erarbeiten. Und das kann ChatGPT halt, das liefert es nicht. Das ist wie fahren nach Navigationssystem und damit Landschaften kennenlernen wollen.
Aber ich denke, das kriegt man auch relativ schnell raus, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt selber. Ja. Ich möchte noch was, ChatGPT übrigens sehr gut kann, hat der Postillion wieder gezeigt, man kann sich sehr gut von der künstlichen Intelligenz beleidigen lassen, indem man einfach so ein Large Language Model mal nur auf Kommentaren aus dem Internet trainiert.
Oh.
Und das hat der Postillion veröffentlicht, DeepGPT. Genau, da kann man sich richtig schön beleidigen lassen. Ist super. Ich empfehle das jedem für ein bisschen Spaß zum Kaffee.
Ja. Da habe ich in der Zwischenzeit auch den Podcast-Titel rausgesucht. Das ist der Lernfragen-Podcast und die Folge heißt KI und Schule. Genau. Wo wir gerade bei so Plattformen waren, vielleicht kann einer unserer Hüris mal uns einen Tipp geben. Und zwar sind wir gerade auf der Suche nach einem Pendant zu einer niederländischen Seite. Die Seite heißt Basisbeveiliging, also ich kann leider nicht niederländisch, aber das heißt so auf Deutsch übersetzt Basissicherheit. Und die haben offensichtlich automatisch diverse öffentliche Webseiten von Government, Provinces und sonstigen Institutionen in den Niederlanden mal so auf Basissicherheit der Webseiten getestet und gemappt und das als Landkarte veröffentlicht. Vielleicht, wenn so jemand für unsere diversen deutschen Healthcare, Municipalities, Government und Provinces und so weiter sowas kennt, sagt uns doch mal Bescheid unter
radio@ccc-p.org. Jo. So, und damit kommen wir auch zum Ende für den heutigen Montag. Ihr hört schon im Hintergrund das Quietschen. Das ist die nächste Sendung. Die nächste Sendung quietscht sich an.
Ja. Ja.
Darum spielen wir jetzt Musik.
Haben wir Musik?
Wir haben Musik. Wir haben Musik.
Na dann.
Ich habe mich vorbereitet. Wir sagen alle Tschüss.
Tschüss. Bis zum nächsten zweiten Montag im Monat.
Genau, dann hören wir uns wieder, voraussichtlich voraufgenommen. Und jetzt hören wir zum Abschluss von Line Noise den Titel Magenta Moon Part 2. Wie so oft, Creative Commons. Und die genaue Lizenz schreibe ich diesmal in die Shownotes, die bald TM kommen. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bis bald.
Bitte, dass ihr keine Werbung kommt. Danke.
Potsdam 90,7.